Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung Musik und Medizin, das Gesundheitsmagazin auf Bayernwelle Südost in diesem Jahr. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir heute dafür in dem schönen Grand Hotel Steigenberger Axelmann Stein in Bad Reichenhall auch unter ganz neuer Flagge wieder zu Gast sein dürfen. Und Sie, liebe Hörer, erwartet heute ein sehr spannendes Thema, welches einen genaueren Einblick in die moderne Diagnostik und Behandlung von akuten Schultererkrankungen und Verletzungen geben soll. Und dazu begrüße ich einen nicht unbekannten Gast, nämlich Herrn Dr. Privatdozent Dr. Rainer Hente, seines Zeichens Chefarzt und Leiter der Abteilung Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in den Kliniken des Berchtesgadener Landes im Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall. Schönen guten Abend, Herr Doktor, dass Sie bei uns sind.
Ja, schönen guten Abend, Frau Stute.
Ja, danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir haben bereits schon einmal sehr ausführlich über das Spektrum der Unfallchirurgie gesprochen, aber heute wollen wir uns Ihrem Spezialgebiet widmen, nämlich der Schultererkrankungen. Was war denn damals Ihre persönliche Herausforderung für diese Spezialisierung?
Ja, während meiner Regensburger Zeit, Anfang der 90er Jahre, hatte ich die Gelegenheit, einen Schulterkurs mitzumachen. Der wurde damals von einem international renommierten Krankengymnasten abgehalten. Und die spezielle Fragestellung war damals die Diagnostik, also die, wie finde ich heraus, welche Problematik genau ein Patient hat. Ich kann mich noch gut an meine Zeit damals erinnern. Das war doch zu dieser Zeit damals so, dass wir häufig Probleme hatten, die Patienten einzuteilen, welche Probleme liegen denn jetzt genau vor und auch welche Therapie sollen wir speziell mit diesen Patienten durchführen. Insbesondere natürlich jetzt auch als Kliniker, welche Operationsmethoden sollen angewendet werden. Und wenn ich mal so zurückschaue, die letzten 15 Jahre, dann ist es so, dass die Schulterchirurgie sich enorm entwickelt hat. Es ist ein regelrechter Boom gewesen, ähnlich eigentlich wie die Entwicklung der Kniechirurgie, die ja schon viel früher eingesetzt hat in den 80er Jahren, hat sich jetzt in den letzten 15 Jahren die Schulterchirurgie also exponentiell, ist ein richtiger Boom heute, bis heute entwickelt. Und so kam es dazu, dass ich mich da speziell mit beschäftigt habe und habe dann auch für den ostbayerischen Raum von Regensburg aus eine spezielle Schultersprechstunde eingerichtet. Und ja, wie es dann so ist, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann hat man plötzlich auch mehr Arbeit und habe dann doch sehr viele Patienten an der Schulter operiert und habe dann ein Schulterzentrum dort etabliert.
Mhm. Wie vielleicht der ein oder andere Leidgeprüfte unter unseren betroffenen Hörern schon mal mitbekommen hat, handelt sich ja bei dem Schultergelenk um ein ganz besonders kompliziertes System mit mehreren Gelenken und über 10 Muskeln und Bandstrukturen, wo bereits kleinste Veränderungen oder Verletzungen dieser Strukturen zu einer Einschränkung der Funktion und eben auch zu starken Schmerzen bei Bewegung und Belastung führen können. Spielt dabei, Herr Dr. Hente, in der Regel das Alter eine wesentliche Rolle, wie bei vielen anderen Gelenken, oder die extreme Belastung oder plötzliche Außeneinwirkungen?
Wir müssen uns vorstellen, dass die Schulter eins der komplexesten Gelenke, wenn nicht sogar das komplexeste Gelenk des menschlichen Körpers ist. Wenn Sie sich vorstellen, jeder kennt das beim Golfabschlag, da haben Sie das kleine Tee mit diesem Mini-Auflage und dort sitzt steht ein Golfball drauf. Und so muss man sich die Schulter vorstellen. Die Pfanne ist dieses kleine Hölzchen und der Kopf des Oberarmes, was ja das Schultergelenk bildet, ist dieser Ball, der da oben drauf liegt. Und an diesem Ball hängt nur bei uns noch ein fast 1 Meter langer Arm dran. Und jetzt muss dieser Arm bewegt werden und diese gesamte Bewegung erfolgt über diese kleine Verbindung von diesem sehr großen, fast tennisballgroßen Oberarmkopf auf diese sehr kleine Pfanne, die ist ungefähr, hat die ungefähr den Durchmesser eines 2-Euro-Stückes. Mhm. Das ermöglicht aber die extreme Bewegung, weil die Schulter kann ja nicht nur in einer Ebene sich bewegen, sondern wir können die Schulter ja in allen Ebenen bewegen, weil wir müssen ja den Arm gebrauchen, nach vorne, zur Seite, nach hinten und zusätzlich auch noch Drehbewegungen. Wenn Sie sich zum Beispiel denken, Boris Becker beim Aufschlag, zu seinen besten Zeiten damals, der hat eine unglaubliche Kraft auch noch dazu entwickelt. Und bei diesen extrem hohen Geschwindigkeiten in diesem Gelenk muss der Körper dieses Gelenk immer genau in der Mitte halten, weil das mag ein Gelenk grundsätzlich gar nicht, dass es ein bisschen aus der Achse herauskommt. Und das ist eine unglaubliche Leistung, die der Körper dort vollbringt. Und diese Leistung ist nur möglich, weil das Gelenk relativ kompliziert aufgebaut ist.
Da kommen wir gleich zum richtigen Thema, nämlich wie funktioniert denn so ein Schultergelenk anatomisch gesehen? Sie haben ja eine sehr, sehr nette Karikatur da mitgebracht, aber wir sind leider nicht beim Fernsehen. Insofern, vielleicht schildern Sie uns das mal, wie das genau funktioniert.
Wie ich beschrieben hatte, der knöcherne Anteil mit dem Gelenk selbst, also wo dann der Knorpel auch drauf sitzt, ist eben dieser tennisballgroße Kopf mit dem 2-Euro-Stück großen Pfanne. Also das beides ist immer zusammen und da läuft dieser Kopf drauf. Und um das Ganze zu steuern, ist das im Grunde so eine Art Seilzugsystem. Es ist um die Schulter eine Muffe außen herum, diese sogenannte Rotatorenmanschette. Ich glaube, diesen Begriff hört man doch immer wieder einmal. An dieser Rotatorenmanschette hängen drei wesentliche Muskeln um den Oberarmkopf herum oder beziehungsweise in Richtung Schulterblatt. Und die können daran ziehen. Und je nachdem, welcher Muskel jetzt an diesem System zieht, geht der Arm in verschiedene Richtung. Das heißt, er geht nach vorne oder er geht zur Seite, er geht nach oben, er geht nach hinten oder er dreht sich. Das heißt, diese drei Muskeln steuern im Wesentlichen die Funktion des Armes. Ja, also gerade auch diese feine Motorik, ja, wenn wir versuchen, eine Tasse zu greifen, dann ist das ja doch ein sehr feiner Vorgang an einem sehr langen Hebelarm. Und diese Muskeln, gerade diese Rotatorenmanschette, bewerkstelligt die feine Bewegung und auch vor allen Dingen die Startbewegung. Also die ersten 50, 60 Grad der Bewegung des Armes, die werden fast ausschließlich über die Rotatorenmanschette gesteuert.
Erklären Sie uns nochmal den Begriff Rotatorenmanschette, der wird heute Abend noch häufig vorkommen, schätze ich.
Den Begriff also Zusammenspiel von an diesen Muskeln hängt am Ende die Sehne. Und diese Sehnen dieser drei wesentlichen Muskeln verschmilzt und bildet eine Manschette um den Oberarmkopf herum. Das heißt, der Ansatz dieser Sehne ist dann an dem Oberarm auf der Außenseite.
Welche verschiedenen Schultererkrankungen unterscheidet man und welche kommen denn so bei Ihnen in der Praxis am häufigsten vor?
Wir kennen heute mittlerweile doch eine sehr große Anzahl an Schultererkrankungen, die zu Schmerzen oder auch zu einer Fehlfunktion oder einer eingeschränkten Funktion der Schulter führen können. Es gibt auf der einen Seite natürlich die Verletzungen, das heißt, wenn jemand sich akut verletzt, indem der Arm zum Beispiel zur Seite gerissen wird oder er geht die Treppe runter, hält sich am Geländer fest, stürzt und er verdreht den Arm, dann kann es einerseits eben zu Einrissen, sowohl der Rotatorenmanschette oder auch feineren Strukturen im Bereich des Gelenkes selbst kommen. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist aber, dass natürlich dieses Gelenk eine extrem hohe Belastung ausgesetzt ist und dadurch im Laufe des Lebens auch einen gewissen Verschleiß erleidet. Anders als beim Knie oder bei der Hüfte ist es aber eher seltener der Knorpel, sondern in der Regel ist es die Rotatorenmanschette, die dann kaputt gehen kann. Das ist häufig ein schleichender Prozess, der gar nicht so richtig bemerkt wird. Die Patienten haben unter Umständen einfach nur über ein paar Jahre ganz leichte Beschwerden, die sie kaum realisieren, aber das ist die Zeit, in der diese Rotatorenmanschette abgebaut werden kann, das heißt, sie verkümmert und dadurch können dann Risse in der Sehne entstehen.
Ja, und bevor wir da noch näher drauf eingehen, machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung. Ja, und zurück zur Musik und Medizin aus dem Grand Hotel Steigenberger Axelmannstein in Bad Reichenhall. Und wir sind stehen geblieben bei den verschiedensten Schultererkrankungen. Jetzt bei jüngeren Leuten, Herr Dr. Hente, kommt es ja eher zu Verletzungen durch größere Außeneinwirkungen oder gar schwere Unfälle, zum Beispiel Arbeitsunfälle, kann ich mir vorstellen, oder Freizeitunfälle. Was kommt denn da so alles bei Ihnen in der Praxis vor?
Der größte Teil betrifft mit Sicherheit, wie Sie das erwähnt haben, die Freizeitunfälle, insbesondere natürlich Sportunfälle. Wir wissen, dass bei bestimmten sportlichen Aktivitäten wie zum Beispiel Snowboardfahren ist eine Sportart, die sehr häufig zu Schulterverletzungen führen kann. Wir haben da natürlich auf der einen Seite, wie Sie sagen, die schwereren Verletzungen, die zum Glück nicht so häufig sind, aber bei entsprechender Geschwindigkeit und bei den heutigen Carver-Systemen und Snowboard-Systemen erreicht man ja doch eine sehr hohe Geschwindigkeit. Da kann es natürlich zu Knochenbrüchen im Bereich des Oberarmkopfes kommen. Das ist eine Gruppe, die wir ja nachher auch noch kurz besprechen werden. Was relativ häufig passiert, ist die Verrenkung der Schulter, also die Auskugelung. der Schulter. Das heißt, dass eben dieser tennisballgroße Kopf, dass der nicht mehr in der Pfanne steht, sondern dass der daneben steht. Und wenn der Patient nicht vorher schon mal so eine Verletzung gehabt hat, dann muss häufig in einer kleinen Narkose dieses Schultergelenk im Krankenhaus dann wieder eingerichtet werden und dann gegebenenfalls auch einer weiteren Therapie zugeführt werden. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Riss der Rotatorenmanschette. Der ist aber bei den jüngeren Patienten eher selten.
Das ist wahrscheinlich auch eine Folgeerscheinung von einer anderen Erkrankung vorneweg, dass der Riss
erstmal entsteht. Nein, nicht zwingend. Also es gibt schon bei entsprechender Situation oder Gewalteinwirkung, je nachdem wie die Gewalt einwirkt, kann es da schon auch zu Rissen in der Sehne kommen. Wie gesagt, das ist aber eher bei jüngeren Patienten eher selten, weil auch das Gewebe natürlich noch viel elastischer ist und nachgibt.
Na klar. Bevor wir uns später den häufigsten Schultererkrankungen im Einzelnen bevor Sie uns anschauen, verraten Sie uns vielleicht mal, wie man heutzutage, was für Möglichkeiten man hat, eine optimale Diagnose von Schultererkrankungen zu stellen.
Ja, das ist ein Punkt, der liegt mir sehr am Herzen. Es ist ganz wichtig bei der Schultererkrankungen, oder dass man braucht ein bisschen Zeit, um den Patienten zu befragen. Aus der Krankengeschichte, die bisher vorgelegen hat, kann man sehr viel Rückschlüsse auf die Erkrankung ziehen. Das kostet natürlich immer ein bisschen Zeit. Wir wissen heute, die Zeit ist immer knapp bemessen, aber ich glaube, es lohnt sich, dass man sich diese Zeit hier nimmt, weil man kann dann den Patienten doch schon ein bisschen einteilen, in welche Gruppe von Schultererkrankungen er eigentlich gehört. Ist ganz häufig, dass es eben ganz bestimmte Verläufe gibt von bestimmten Erkrankungen. Also zum Beispiel, wenn eine Arthrose im Schultereckgelenk vorliegt, dann kann der Patient in der Regel nicht mehr auf dieser Seite schlafen und es tut nachts weh. Das sind kleine Hinweise, aber die geben einem doch häufig den Aufschluss über spezielle Erkrankungen. Oder eben zum Beispiel den ganz akuten Schmerz aus dem Nichts heraus, ganz typisch für eine Verkalkung im Bereich der Rotatorenmanschette, die dann zu einer wirklich explosionsartigen Schmerzentwicklung führt und die Patienten haben einen regelrechten Vernichtungsschmerz. Für die weitere Diagnostik ist neben der Anamnese natürlich die Untersuchung ganz wichtig auch. Wir haben heute eigentlich für jede Problematik, die an der Schulter vorliegen kann, mindestens 1 bis 2, manchmal sogar noch mehr Tests, die wir beim Patienten durchführen können, und die geben uns dann doch wichtige Hinweise darauf, Erkrankung vorliegt.
Eine kleine Zwischenfrage, aber diese Diagnostik bzw. diese Anamnese stellen ja nicht Sie, das macht ja meistens erst der niedergelassene Orthopäde.
Richtig, ja. Also wenn eine Verletzung vorliegt, also wenn der Patient gestürzt ist oder ja, irgendeine Gewalteinwirkung stattgefunden hat, dann denke ich, ist ein Röntgenbild auf jeden Fall notwendig, um eben eine knöcherne Verletzung auszuschließen. Alle anderen Verletzungen, Risse in der Sehne oder Instabilitäten der Schulter, da hat man glücklicherweise relativ viel Zeit und kann auch noch in einem späteren Stadium, nach Monaten zum Teil auch noch, wenn eine Operation oder eine spezifische Therapie notwendig ist, noch gute Erfolge erreichen. Aber wenn der Knochenbruch nicht erkannt wird und in der Fehlstellung ausheilt, dann ist es sehr schwierig, da hat man häufig sehr wenig Möglichkeiten. Und dann steht uns natürlich noch die Möglichkeit der Kernspinnuntersuchung zur Verfügung. Das kommt in der Regel in Frage, wenn man nach der ersten Therapie nach Wochen merkt, Mensch, man kommt damit eigentlich nicht so recht voran, die Beschwerden werden nicht besser, der Patient ist unzufrieden, er braucht immer noch Schmerzmedikamente, dann ist es sicherlich wichtig, eine Kernspinnuntersuchung der Schulter durchzuführen. Und da können wir dann die nicht knöchernen Strukturen, also die Sehnen, die Kapsel und auch das Gelenk mit Knorpel recht gut beurteilen.
Eine andere Frage, spielt bei dem Schultergelenk denn auch die berühmte Arthrose eine Rolle oder bezieht sich das eher auf Hüfte und Knie?
Ja, vor einigen Millionen Jahren wahrscheinlich schon, aber wir laufen ja heute nicht mehr auf den Armen. Und deshalb ist die sogenannte Arthrose, es wird häufig auch ein bisschen falsch benutzt, der Begriff, die wirkliche Arthrose ist ja ein Gelenksverschleiß des Knorpels. Das heißt, der Knorpel nutzt sich ab, wird dünner, ist zum Teil gar nicht mehr vorhanden. Dadurch, dass die Schulter nicht so einer hohen Belastung ausgesetzt ist, wie zum Beispiel das Knie oder die Hüfte, spielt die Arthrose eher eine untergeordnete Rolle, kann natürlich genauso vorkommen.
Jetzt hört man ja häufig von sehr starken Schulterschmerzen ohne genaue feststellbare auslösende Ursachen.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass ein großer Teil der Schulterschmerzen bei genauerer Untersuchung und auch genauerer Anamneseerhebung doch weiter eingrenzbar ist. Natürlich gibt es auch Erkrankungen wie zum Beispiel Veränderungen in der Halswirbelsäule, die durchaus Schulterschmerzen auslösen können. Man muss auch an internistische Erkrankungen denken, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt oder eine Enge der Herzkranzgefäße, die auch mal in eine Schulter ausstrahlen können. Aber auch da wieder, wenn man den Patienten befragt, dann hat man doch ein gewisses Muster und kann meistens feststellen, na, es passt eigentlich in kein Muster so richtig rein. Und dann muss man natürlich an solche Dinge auch denken.
Ich könnte jetzt fast sagen, wem sagen Sie das? Das habe ich am eigenen Leib des Öfteren jetzt verspürt.
Wichtig ist natürlich, wenn der Patient am ganzen Körper Beschwerden hat. Also das gibt es ja, ist ja auch nicht so selten. Es tut ihm mal die Hüfte weh, mal die Schulter, mal der Fuß oder mal das Knie. Das ist sicherlich natürlich dann ein anderer Bereich oder eine systemische Erkrankung, die da vorliegen kann, auch aus dem rheumatischen Formenkreis, die dann jetzt mit einer lokalen Schultererkrankung nicht zusammenhängt.
Ja, und bevor wir zu den konservativen bzw. operativen Behandlungsmöglichkeiten kommen, machen wir nochmal eine musikalische Unterbrechung. Zurück zur Musik und Medizin. Herr Dr. Hente, wir sind stehen geblieben bei den etwas häufig auftretenden Schulterschmerzen, die oft auch nicht feststellbare und Ursachen haben. Ob dann hier gleich eine Operation dann notwendig wird oder ob zunächst eine konservative Behandlung, zum Beispiel auch mit Physiotherapiemaßnahmen, angesagt ist. Wer entscheidet das und wann sollte spätestens an den Spezialisten, nämlich an Sie, überwiesen werden?
Ja, ich denke, wir alle kennen das Problem, dass man auch natürlich ab einem gewissen Alter, ich schließe mich da nicht aus, manchmal einfach Beschwerden in bestimmten Gelenken hat. Das ist, denke ich mal, die eine Gruppe an Problemen, die man hat. Gut, da wartet man in der Regel zu, wenn die Beschwerden nicht zu stark sind, ob sie wieder weggehen. Wenn die Beschwerden weiter bestehen, dann sucht man in der Regel natürlich erstmal seinen Hausarzt auf und lässt sich da untersuchen. Und es gibt auch eine ganze Reihe an Schmerzmedikamenten, die man da auch mal eine gewisse Zeit lang einnehmen kann. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, glücklicherweise hat man ja relativ lange Zeit bei den Schultererkrankungen, dass man nichts versäumt, weil das ist natürlich immer die Sorge, die jeder Patient hat. Hätte man eher was machen sollen oder nicht, aber man hat bei der Schulter glücklicherweise doch recht viel Zeit. Und wenn die Beschwerden dann nicht besser werden, dann ist es jetzt aus meiner Erfahrung heraus natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch Hausärzte, die haben mal in der Chirurgie oder in der Orthopädie gearbeitet. Der eine hat schon mal mit Schultern mehr zu tun gehabt, der andere weniger. Ich denke, das ist ganz normal. Dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man mal eine lokale Injektion macht. In der Regel ist das ein Cortisonpräparat mit einem sehr langsam auflösenden Cortison-Kristallanteil. Und der kann doch in sehr vielen Fällen zu einer Linderung der Beschwerdesymptomatik beitragen.
Spricht man da von einer Art Infiltration? Ist das das, was Sie meinen?
Es ist eine Art Infiltration. In der Schulter spritzt man dieses Mittel unter das Schulterdach in den Schleimbeutel, weil zwischen der Rotatorenmanschette und dem Schulterdach, also dem knöchernen Schulterdach, sitzt ein Schleimbeutel, genauso wie den, denke ich mal, jeder von uns am Ellbogen kennt. Weil wenn Sie sich aufstützen, dann ist es so, dass der Oberarmkopf im Prinzip immer gegen das Schulterdach stößt. Und der Körper hat an solchen Stellen überall einen Schleimbeutel eingerichtet, so wie Sie auch mit Ihrem Ellbogen auf der Stuhllehne auflehnen. Das ist genau das Gleiche, damit da ein gewisser Puffer ist. Und man spritzt dieses Medikament dann mit einer relativ langen Nadel, da darf man nicht erschrecken, dann unter das Schultergelenk und kann damit in vielen Fällen die Beschwerdesymptomatik deutlich lindern, wenn nicht sogar aufheben, weil gerade auch diese Entzündungen des Schleimbeutels, die sind gar nicht so selten.
Und dann gibt es eben auch die Reihe dieser nicht-steroidalen Antiphlogistika, also genau, die sogenannten Schmerzmittel. Ja? Ja. Und Entzündungshemmer, ja, die so schlecht verträglich sind für den Magen.
Das ist das Problem. Ja, viele Patienten vertragen das nicht. Es gibt zwar einen zusätzlichen Magenschutz, den man einnehmen kann, aber leider wirkt es halt nicht. Aber das muss man austesten. Aber das ist sicherlich eine Maßnahme, die man auch annehmen sollte, wenn man jetzt nicht Magengeschwüre gehabt hat zum Beispiel, also eine chronische Entzündung oder vielleicht sogar auch noch schwerere Formen, dann kann man das sicherlich mal eine Zeit lang probieren, ob man das damit in den Griff bekommt.
Und die weitere Möglichkeit dann Physiotherapie?
Sicherlich, wobei im akuten Stadium sollte man vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend sein mit der Krankengymnastik. Aber grundsätzlich kommt es auch gerade in der heutigen Arbeitswelt natürlich zum Beispiel am PC-Arbeitsplatz, da kommt es doch häufig zu Verspannungen und die Schulter ist sehr empfindlich gegenüber einem Ungleichgewicht der Muskulatur. Wenn man da eine ungünstige Haltung einnimmt, dann kann es doch zu einer, man kann praktisch fast jede Art von Schulterbeschwerden mit rein muskulärer Verspannung auslösen. Und das ist dann ein Punkt, den man dann angehen muss. Aber ich denke, das sollte dann auch der Hausarzt oder gegebenenfalls dann, wenn es länger besteht, der Facharzt, der niedergelassene Orthopäde oder Chirurg entscheiden, wie da weitergemacht wird.
Sind nun konservative Therapien, die Physiotherapie und die Einnahme eben von diesen Schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten erschöpft und die Entzündung bzw. die Verletzung weit fortgeschritten, helfen wahrscheinlich nur noch operative Methoden. Welche kommen denn dafür besonders in Frage heutzutage?
Die Schulterchirurgie ist mit Sicherheit eine Domäne der minimalinvasiven Operationen geworden, glücklicherweise. Es ist sogar heute so, dass wir viele Erkrankungen oder auch Verletzungen praktisch überhaupt nur arthroskopisch operieren können. Wenn wir das so wie früher offen hätten operieren wollen, dann müssten wir die ganze Schulter komplett zerlegen, um überhaupt an diese Strukturen heranzukommen, weil das Schultergelenk so verschachtelt ist und sehr schwer zugänglich ist. Und da hat uns die Arthroskopie, also diese Operation über eine kleine Optik, wo wir dann in das Gelenk hineinschauen und uns das Bild auf einem Videomonitor betrachten, hat uns da extrem viele Möglichkeiten heute gegeben, um den größten Teil der Schultererkrankungen rein mit dieser arthroskopischen Methode zu operieren.
Wie hoch sind denn hierbei die Risiken, zum Beispiel im Vergleich zu offenen OPs?
Was fürchten wir? Jeder Chirurg fürchtet die Entzündung. Und es ist leider so, dass wir wissen, dass einen gewissen Prozentsatz, zum Glück sehr gering heute, den kann man nicht vermeiden. Aber durch die Arthroskopie kann man sagen, dass man fast jede Entzündung vermeiden kann. Das heißt, wenn wir arthroskopisch operieren, dann ist das praktisch eine absolute Ausnahme, dass wir eine Entzündung in dieses Gelenk oder auch in die Weichteile bekommen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Aber bedarf es nicht hier einer ganz besonders großen Geschicklichkeit des Operateurs? Also ich stelle mir das zumindest so vor.
Ja, wenn man mal die Schulterchirurgie arthroskopisch durchgeführt hat und meistens, ich sag mal so, es gibt ja Kollegen, und es geht mir auch so, dass man in einem bestimmten Bereich sich spezialisiert. Und wenn man dann arthroskopisch viel operiert hat, und man operiert dann wieder ein Knie, dann hat man das Gefühl, man guckt in einen Ballsaal, so viel Platz ist da. In der Schulter ist es extrem eng. Die Schulter ist ja, also der Kopf ist ja eine Kugel und die Endoskope, die wir verwenden, oder diese Arthroskope, wie die genannt werden, bei den Gelenken, die sind ja starr. Das heißt, wir können da nicht jetzt die Spitze abbiegen und um die Ecke gucken, um die Ecke biegen, wir können nur um die Ecke gucken. Und deshalb haben die auch eine spezielle Optik, die immer ein bisschen, die um 30 Grad in der Regel geneigt ist, sodass man immer praktisch ein bisschen um die Ecke schaut. Aber das ermöglicht uns eben auch in die letzten Winkel der Schulter hineinzuschauen und da auch die entsprechende Therapie durchzuführen.
Bevor wir eine Unterbrechung nochmal machen, nur eine letzte Frage noch. Wird hierbei auch Computernavigation angewandt?
Die Computernavigation ist bei der Arthroskopie nicht notwendig. Die Computernavigation wäre nur sinnvoll bei der Prothetik, was wir natürlich auch durchführen, also bei dem Gelenksersatz, sowie also den Kopf und die Pfanne, je nachdem, welche Problematik vorliegt. Die Anatomie ist aber recht kompliziert und es ist gar nicht so, man sieht es eigentlich dadurch, dass man die Schulter aufmachen muss, also aufschneiden muss, sieht man eigentlich sehr gut, wo man ist. Viel wichtiger ist da der Schritt in den letzten Jahren gewesen, dass wir heute Prothesen zur Verfügung haben, die wirklich ganz individuell auf den einzelnen Patienten angepasst werden, weil die Bandbreite der unterschiedlichen Schulterform ist da doch sehr groß.
Ja, und wir sind zurück bei Musik und Medizin und die letzte Frage eben war nach der Computernavigation, die Sie in diesem Fall ja verneint haben. Aber es wäre vielleicht interessant zu erfahren, wie so der Ablauf von einem solchen minimalinvasiven Eingriff arthroskopisch vor sich geht.
Ja, für die Operation der Schulter ist in der Regel eine Vollnarkose notwendig. Also eine Teilnarkose, wie man das jetzt am Knie oder am Sprunggelenk machen kann, das reicht leider nicht aus, um die Schmerzen vollständig auszuschalten. Das würde man nur wirklich in absoluten Ausnahmefällen durchführen. Der Patient liegt dann auf dem Rücken, beziehungsweise er liegt eigentlich in so einer sogenannten Beachchair-Position. Das ist im Grunde wie ein Liegestuhl, das heißt ein bisschen erhöht, weil wir ja von hinten an die Schulter heran müssen. Und dann wird das Gelenk mit einer Flüssigkeit aufgefüllt, weil es manchmal etwas schwierig sein kann, da genau in das Gelenk hineinzutreffen. Und die Schnitte, die wir dann durchführen, sind ungefähr nur 1 Zentimeter lang. Und dann wird ein bleistiftdicker Hülse in das Gelenk eingeführt und dadurch diese Videokamera eingeführt. Und dann ist der erste Schritt, den man immer macht, ist, dass man erstmal das ganze Gelenk inspiziert. Also man guckt mal nach, was findet man denn dort? Und es gibt einem dann schon Hinweis darauf, wie sind die Knorpelverhältnisse, ist der Knorpel noch in Ordnung. Auch die Rotatormanschettenriss kann man in der Regel eigentlich gleich sehen. Das heißt, man sieht dann doch, kann das noch funktionieren oder nicht. Und man kann dann auch den Arm bewegen und sieht dann sehr schön, wie die einzelnen Muskeln sich dort bewegen. Oder ob da, es gibt auch manchmal so kleine versteckte Risse, die nicht gleich ganz eindeutig da sind. Und dann hängt es natürlich davon ab, welche Operationsmethode wir dann anwenden. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel eben beim Rotatormanschettenriss, dass man dann arthroskopisch weiter operiert. Und da steht heute eine Fülle von sogenannten Implantaten. Das sind so kleine Schrauben, wo am Ende Fäden dran sind. Und die kann man durch weitere kleine Schnitte, die sind alle dann so ungefähr 1,5 bis 1 Zentimeter groß, in den Knochen einführen. Und dann diese Fäden werden durch die Sehne durchgezogen. Und damit kann man dann diese Sehne wieder an den Knochen annähen, da wo sie ursprünglich hingehört.
Wie lange dauert in der Regel so ein Eingriff und ist er, also Sie sagten ja schon, der ist stationär wahrscheinlich zu machen mit Vollnarkose?
Und das kommt drauf an. Wenn man nur unter dem Schulterdach zum Beispiel eine Entzündung des Schleimbeutels hat, was auch starke Schmerzen verursachen kann, wie wir das schon besprochen haben, dann kann man das natürlich auch ambulant machen. Aber in dem Moment, wo man eine Rekonstruktion der Sehne vornehmen muss, ist es so, dass der Patient doch, gerade die erste Nacht, ist immer ein bisschen schwierig. Und bei jüngeren Patienten kann man es vielleicht machen, aber die Patienten erhalten, wenn das absehbar ist, wenn die Diagnose vorher feststeht, dass eine Sehnenriss da liegt, dann erhalten die Patienten einen zusätzlichen Schmerzkatheter und der hat den Vorteil, dass die Patienten fast schmerzfrei sind danach. Das kann man aber ambulant nicht durchführen.
Also kann man sich mindestens auf 2 Tage ungefähr einstellen?
Ungefähr, ja.
Okay. Ja, und bevor wir auf die einzelnen verschiedenen Erkrankungen nochmal nachher im Einzelnen eingehen, machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung und die Weltnachrichten und melden uns nachher wieder zurück. Ja, und ich begrüße Sie ganz herzlich zur 2. Stunde von Musik und Medizin aus dem Grand Hotel Steigenberger Axelbad Stein in Bad Reichenhall. Und zu Gast bei mir ist Herr Dr. Rainer Hente, seines Zeichens Unfallchirurg aus dem Klinikum Bad Reichenhall, genau, BGL-Kliniken. Ja, und wir sind stehen geblieben bei dem Eingriff, nämlich einer Arthroskopie. Und wie sieht es jetzt aus mit postoperativen Schmerzen und Einschränkungen im Vergleich zu den herkömmlichen OP-Methoden, früheren OP-Methoden, der viel schonenderen und minimalinvasiven Methode?
Ja, durch die minimalinvasiven Methoden ist es glücklicherweise so, dass wir die Schmerzen damit doch reduzieren können. Natürlich hängt es davon ab, wie umfangreich die Operation auch mit minimalinvasiven Methoden erfolgt. Also wenn wir einen großen Riss in der Sehne haben, dann braucht man natürlich auch minimalinvasiv unter Umständen eine längere Zeit, um zu operieren. Also einerseits die Größe des Schnittes, andererseits aber auch die Operationszeit spielen doch eine Rolle. Und natürlich, was operiert wird, spielen eine Rolle, wie lange und wie stark der Patient Beschwerden hat. Aber ich hatte es vorhin schon erwähnt, in Kombination mit dem Schmerzkatheter, den man an Hals einführen kann, kann man die Schmerzen doch sehr gut reduzieren. Viel problematischer ist da die Nachbehandlungszeit. Die ist halt doch leider lang. Ja, wir haben an der Schulter ein sehr schlecht durchblutetes Gewebe, was einfach eine gewisse Zeit braucht, bis es heilt.
Lassen Sie mich nochmal die Zwischenfrage mit diesem Schmerzkatheter stellen. Also ja. Vielleicht für diejenigen, die das vorher nicht mitbekommen haben.
Ja, es wird dem Patienten bei der Operation, beziehungsweise vor der Operation im Halsbereich ein kleines, ganz dünnes Röhrchen von den Kollegen der Anästhesie, also von den Narkoseärzten, an die Nerven am Hals gelegt, worüber man ein Medikament geben kann, was dann die Schmerzen nimmt, aber die Bewegung des Armes weiter zulässt. Also das wird genau so dosiert, dass die Schmerzen weggehen oder stark vermindert werden, aber die Funktion des Armes noch vorhanden ist. Und dieser Katheter kann dann nach der Operation auf Station mit dem Medikament über eine kleine Pumpe versorgt werden und führt dazu, dass zum Teil die Patienten auch gar keine Schmerzen haben.
Macht man das in der Regel bei Schultererkrankungen und auch Wirbelsäule öfters?
Weil ich hab das ist, wird natürlich in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Es ist im Grunde eine kleine Narkose, wenn man so will, eine kleine Narkose, die man in dem Fall für die Schulter nutzt.
Mhm. Aber jetzt kommen wir nochmal zu der Reha-Nachbehandlung. Also das kann sich doch über einen längeren Zeitraum erstrecken.
Ja, die Patienten sind leider immer ein bisschen erschrocken, wenn sie fragen, ja, wann bin ich denn wieder fit? Und man sagt, ja, ungefähr 3 Monate. Dann sagen die meisten, naja, ich habe gerechnet 2 Wochen. Das hängt natürlich sehr davon ab, welche Erkrankung vorliegt. Wenn man zum Beispiel nur eine kleine Arthrose des Schultereckgelenkes beseitigt oder einen kleinen Knochensporn, wo wir dann gleich noch drüber reden, dann oder Schleimbeutelentzündung, dann sind die Patienten in der Regel so ungefähr nach 2 Wochen wieder recht fit. Wenn man eine Sehne rekonstruieren muss, die Rotatorenmanschette oder auch nach einer Schulterverrenkung, die Kapsel, dann braucht man für 6 Wochen ein sogenanntes Schulterkissen, wo der Arm bequem drin liegt, wo man wenig Übungen macht. Man kann in der Zeit krankengymnastisch schon sehr viel machen, aber nicht im Hinblick auf die Bewegung. Das kommt dann erst nach 6 Wochen und so kommen dann natürlich schnell 3 Monate zusammen. Aber das ist fast Voraussetzung, um die Operation durchzuführen. Wenn der Patient das nicht einhält, dann muss man ihm fast eher davon abraten.
Muss man da in eine spezielle Reha-Kliniken gehen oder kann man das zum Teil auch ambulant von zu Hause aus machen?
Schulterpatienten sind ja mobil, die können ja laufen. Das hängt natürlich sehr davon ab. Man braucht halt eine Fahrgelegenheit, weil das Autofahren ist während dieser Zeit natürlich nicht möglich. Zumindest empfehlen wir das nicht. Es gibt einige, die machen es trotzdem. Aber es ist natürlich nicht zu empfehlen, weil es nicht ganz ungefährlich ist. Wer die Möglichkeit hat, gefahren zu werden, kann das natürlich sehr bequem oder gut von zu Hause machen, dann in die Reha fahren. Viele Patienten nehmen das die ambulante Rehabilitation da an.
Stichwort Kostenübernahme. In der heutigen Zeit ganz wichtig. Werden solche Eingriffe von der Krankenkasse übernommen? Und wie sieht es aus mit Sport- und Freizeitverletzungen?
Ja, wir sind ja noch nicht so weit, dass die Krankenkasse bestimmte Verletzungen oder bestimmte Sportarten einschränken. Also es werden alle Operationen oder auch Therapien natürlich übernommen. Die Rehabilitation, die muss bei der Kasse beantragt werden. In der Regel, wenn der Patient kurz stationär ist, beantragt man das bei der Kasse und bekommt dann irgendwann den Bescheid oder natürlich auch die Ablehnung. Aber eine ambulante Rehabilitation wird in der Regel bei wesentlichen Schultererkrankungen auf jeden Fall gewährt.
Lassen Sie uns vielleicht an der Stelle jetzt nochmals über diese häufigsten Krankheitsbilder, die bei der Schulter generell vorkommen können, sprechen. Und zwar als erstes wollten wir vielleicht mal die Engpass-Symptomatik sprechen, das sogenannte Impingement, auch genannt im Englischen. Wie macht sich diese bemerkbar und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es hier?
Das Impingement ist eigentlich keine richtige Erkrankung. Es ist mehr eine Beschreibung eines Zustands oder ein Problem einer Bewegung. Es geht darum, dass es zwischen der Rotatorenmanschette und dem Schulterdach, wo ja dieser Schleimbeutel sitzt, dass es da zu einer Engstelle kommt. Und bei der Bewegung schleift das ganze System sozusagen aufeinander und kann zu Beschwerden führen. Das ist aber keine Erkrankung in diesem Sinn, sondern es liegt dann meistens ein anderer Grund vor, der zu diesem sogenannten Impingement führt. Also ein Impingement sollte man noch weiter nachgehen, wo denn jetzt tatsächlich die Problematik liegt.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es da und wie sind dann die Erfolgsaussichten?
Das hängt natürlich davon ab, welche Erkrankung diesem Impingement zugrunde liegt. Ja, wir hatten das zum Teil ja schon angesprochen. Es gibt kleinere Ursachen, zum Beispiel ein kleiner Sporn, ein kleiner Knochensporn unter dem Schulterdach, der zu der Enge führt, oder auch eine kleine Arthrose in diesem winzig kleinen, daumennagelgroßen Schultereckgelenk. Das ist ein ganz kleines Gelenk, aber ein vollständiges Gelenk und kann auch, das kann eine Arthrose haben, was gar nicht so selten ist und auch häufig mal übersehen wird, weil es eben so klein ist und da denkt man vielleicht auch gar nicht so dran.
Und jetzt machen wir wieder eine kleine Unterbrechung. Ja, und wir sind stehen geblieben bei den verschiedenen Schultererkrankungen. Eine weitere, die immer wieder häufig vorkommt, die sogenannten Rissbildungen in der Rotatorenmanschette. Wie verhält sich das hier und welches OP-Prinzip wird denn hier angewandt?
Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Es gibt heute jede Menge von unterschiedlichen kleinen Schrauben, an denen am Ende ein Faden dran hängt. Und das Ziel aller dieser Operationen ist, dass man versucht, die Sehne wieder an die ursprüngliche Stelle zurückzubringen. Es ist leider so, dass wenn der Riss eintritt und man zu lange wartet, über einen gewissen Zeitraum, dass sich die Sehne dann zurückzieht. Und dann kann es manchmal sehr schwierig sein, zum Teil sogar unmöglich, dass man die Sehne wieder an die ursprüngliche Stelle bekommt. Die wird dann im Knochen, an den Knochen praktisch angenäht wieder und der Körper muss dann dafür sorgen, dass diese Sehne dort wieder einheilt.
Wird das mit diesen kleinen Ankern vorgenommen?
Genau, sogenannte Anker.
Das
sieht aus wie eine kleine Holzschraube, die man in die Knochen eindreht. Wo am Ende Fäden hängen, die man durch die Sehne zieht.
Das fand ich also sehr, sehr interessant in der Vorbereitung mit kleinen Ankern, die auch im Körper verbleiben können.
Es gibt auflösbare oder auch Titananker, die können im Körper verbleiben.
Ja, und welche Möglichkeiten und welche Heilungschancen hat man hier, beziehungsweise wie sieht es hier aus mit der Nachbehandlung?
Das sind die Erkrankungen, die sehr vorsichtige Nachbehandlungen zwingend bedürfen. Also die Patienten müssen eher langsam machen, auch wenn sie schmerzarm sind. Also man muss manchmal sogar die Patienten eher ein bisschen bremsen. Gerade so nach 3 Wochen, wenn die akute Schmerzproblematik der Wunde auch nicht mehr da ist, dann möchten viele schon wieder loslegen und schon wieder aktiv. Da muss man eher sagen, nein, die 6 Wochen einhalten, weil die Durchblutung in diesem Bereich so schlecht ist, braucht der Körper einfach diese Zeit, um die Sehne wieder einzuheilen. Der größte Teil der Sehnenrisse bleibt zum Glück auch verheilt. Aktuelle Untersuchungen haben aber gezeigt, dass es doch einen Teil gibt, die leider wieder entstehen. Wahrscheinlich ist es dann einfach so, dass die Sehne diese Heilungschance nicht mehr hat oder diese Heilungstendenz nicht mehr hat. Glücklicherweise aber wiederum haben von den Patienten, wo ein erneuter Riss auftritt, nur der kleinste Anteil oder der kleinere Anteil Schmerzen. Das sind ungefähr nur 20% der Patienten, die wieder einen Riss haben.
Ein weiteres wichtiges Krankheitsbild ist auch die Verkalkung der Rotatorenmanschette. Welche Patientengruppe kommt denn hierfür in Frage und welche Therapiemöglichkeiten haben Sie denn hierfür vorgesehen?
Ja, da sind wir beide schon sehr prädestiniert für. Also das mittlere Alter ist in der Regel das Alter, wo das auftritt. Beim 20-Jährigen sieht man es praktisch nicht und beim Patienten über 60 auch fast nicht. Also es liegt so zwischen 30 und 55. In dem Alter kann es zu einer Verkalkung der Sehne kommen. Es gibt ganz viel Forschung darüber. Keiner weiß, wo es herkommt, aber wir kennen das. Es ist eigentlich eine Erkrankung, die auch von allein wieder weggehen kann. Die Frage ist nur, wie lange dauert sie? Und sie kann mehrere Jahre dauern. Es gibt aber auch Patienten, die haben so häufig Schmerzen, dass man sagt, ja, also da kann man jetzt einfach nicht mehrere Jahre mit warten. Und dann muss man zur entsprechenden Therapie greifen.
Und die wäre?
Die erste Therapie oder eine der Möglichkeiten ist die sogenannte Stoßwellentherapie. Ja, die wir aus der Nierensteinzertrümmerung kennen, die man auch an der Schulter da hervorragend einführen kann. Das machen die niedergelassenen Kollegen, die führen das durch. Führt glücklicherweise in einem großen Teil der Patienten zum Erfolg. Aber es gibt auch Patienten, bei denen es eben trotzdem einfach immer wieder kommt, wo man mit dieser Therapie dann nicht weiterkommt. Und da besteht dann die Möglichkeit, dass man das auch in einer rein arthroskopischen Operation, diesen Kalk aus der Sehne holt. glücklicherweise auch mit einem sehr hohen Erfolgsrate.
Mhm. Welche Reha-Maßnahmen sind in so einem Fall dann angesagt? Dauern die auch mindestens 6 bis 2 Wochen beziehungsweise 2 Monate mindestens?
Das hängt ein bisschen von der Größe des Kalkdepots ab. Also wenn wir, es gibt Patienten, die haben zum Teil bis zum fast Hühnerei großen Kalkdepot. Da hat man natürlich dann eine Schädigung der Sehne schon vorliegen. Die meisten sind aber eher so erbsgroß. Da können die Patienten sehr schnell wieder die volle Belastung so nach 2 bis 3 Wochen anstreben.
Und die Heilungschancen sind auch gut?
Ja, ja. Es gibt zwar seltene Fälle, wo das wiederkommt, glücklicherweise aber noch nicht. Ich habe also jetzt in meiner ganzen Zeit keinen Patienten 2-mal operiert.
Nicht unbekannt ist auch die sogenannte Schultersteife oder auch bekannt als sogenannte Frozen Shoulder genannt. Wann tritt diese denn auf und welches können hierfür denn die Ursachen sein?
Das ist auch ein ganz breites Feld. Es gibt einerseits die Patienten, die ohne irgendeinen Grund oder einen erkennbaren Grund eine Schultersteife entwickeln. Die kommen an und sagen, also ich habe bemerkt, dass meine Schulter einfach immer schlechter funktioniert. Und ich kann jetzt das Regal nicht mehr erreichen und es funktioniert einfach nicht mehr. Und es tut weh. Und es gibt die anderen Patienten, die jetzt eine Verletzung zum Beispiel haben oder auch nach einer Operation haben sie praktisch immer eine vorübergehende Schultersteife. Die Ursache liegt in der Kapsel, das ist die innere Schicht im Gelenk. Die ist wie so ein Maschendrahtzaun aufgebaut, den man so auf und zuziehen kann. Und wenn diese sogenannte Kapsulitis, also eine Entzündung, die mit Bakterien nichts zu tun hat, das ist eine Entzündung, wo wir auch leider nicht wissen, genau wo sie herkommt, dann bilden sich zwischen diesen Maschendrahtzaun bilden sich Querverbindungen. Und dann ist das ganze System einfach steif und bewegt sich nicht mehr. Löst sich in der Regel auch wieder auf. Aber auch da gibt es Patienten, die sehr starke Beschwerden haben, wo man gegebenenfalls eine Arthroskopie durchführen kann. Und dann stellt man fest, dass in diesem Gelenk ganz viele Vernarbungen vorliegen. Und diese Vernarbungen, die kann man mit einem kleinen Elektrogerät sehr genau, gerade mit der Arthroskopie, wieder aufheben. Früher hat man die Patienten in Narkose mit Gewalt durchbewegt, das machen wir praktisch gar nicht mehr. Also da kann ich nur von abraten, weil wir wissen nicht, was wir dann zerreißen.
Wie kann man denn hier ganz vorsichtig auch die Beweglichkeit wiederherstellen? Also im weiteren Verlauf, meine ich.
Ja, wenn sich diese Kapsel eben langsam wieder auflöst. Also nicht die Kapsel auflöst, sondern diese innere Struktur, diese verhärtete Struktur. Der Körper schafft das, der kann diese Struktur auflösen. Wenn nicht, dann kann man eben da muss man gegebenenfalls auch zu einer Arthroskopie greifen. Relativ unproblematischer Eingriff und damit kann man das auflösen. Es gibt auch die Möglichkeit einer Kortisontherapie, einer Kortisonstoßtherapie, Hochdosis über 4 Wochen. Ja, sie schütteln den Kopf, das sagen die meisten Patienten. Kortison nimmt heute niemand gerne ein. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen überstrapaziert, die Problematik. Man muss das natürlich unter Kontrolle durchführen, aber das ist auch eine Möglichkeit, die in einem hohen Prozentsatz auch zum Erfolg führen kann.
Und nach einer kleinen Pause sind wir wieder bei. Ja, und wieder zurück zur Musik und Medizin. Herr Dr. Hente, eine weitere Form der Verletzung ist die unfallbedingte Verrenkung des Schultergelenkes, die sogenannte Luxation, welche entsprechend zu einer Instabilität des Schultergelenkes führen kann. Wie schnell muss man hier operieren und ist dies auch altersabhängig?
Die Luxation muss man in der Regel nicht gleich operieren. Man wartet eher, bis die Schulter sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Ich hatte es vorhin erwähnt, was man natürlich auf jeden Fall durchführen muss, ist, dass man das Schultergelenk wieder einrenkt. Wenn also die Luxation, die sogenannte Luxation oder Verrenkung da ist, dann muss man die Schulter wieder in die Pfanne zurückbringen. Man hat dann danach aber genügend Zeit. Es ist auch der richtige Zeitpunkt, dass man dann in der Regel eine Kernspinnenuntersuchung durchführt, um zu gucken, wie groß ist der Schaden. Wir wissen aber heute, dass bei jüngeren Patienten in der Regel dieser Schaden einfach da ist. Sogar auch ohne Kernspinne, der ist einfach praktisch regelhaft. Die Frage ist, ob wir operieren sollen oder nicht, das hängt sehr, sehr individuell von dem einzelnen Patienten ab. Wenn wir einen 20-jährigen Patienten haben, der klettert, der Tennis spielt, der Mountainbiket, dann muss man ihm empfehlen, dass er diese Schulter operieren lässt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder eine Luxation erleidet, die liegt ungefähr bei 80-90%. Wenn wir einen 40-jährigen Patienten haben, dann liegt diese Wahrscheinlichkeit bei vielleicht 40-50%. Und je älter wir werden, umso geringer ist unsere Aktivität, sodass wir dann natürlich sehr genau überlegen müssen, ob wir das tatsächlich dann durchführen wollen. Es ist aber durchaus auch möglich. Und gerade hier in der Region, ich habe 70-jährige Patienten, die eine instabile Schulter haben, die sagen, ich will wieder auf den Berg, ich will wieder meinen wievielten Schwierigkeitsgrad klettern. Und das war für mich neu, gebe ich zu. Ja, das war in Regensburg nicht so, aber das sind hier sehr aktive Menschen, sodass man da mit Sicherheit die Grenze der Operation, der sinnvollen Operation, deutlich nach oben stecken muss.
Ein weiteres Verletzungsrisiko besteht auch bei dem sogenannten Schultereckgelenk oder auch bekannt unter AC-Gelenk. Wodurch kann das beschädigt werden und welche Behandlungsmöglichkeiten können denn hier angewandt werden?
Ja, die typische Verletzung ist eigentlich ein Sturz auf den angelegten Arm, kommt natürlich ganz häufig beim Fahrradfahren vor. Patienten rutschen aus mit dem Fahrrad, haben hier die Hände noch am Lenker und stürzen dann seitlich auf die Straße und dann zieht es am Arm und dann schon ist diese Verrenkung da. Das ist die Verbindung zwischen dem Schlüsselbein und dem Schulterdach. Und das ist dieses daumengroße Gelenk. Das reißt dann auseinander. Und da gibt es sehr unterschiedliche Formen. Es kann sein, dass das nur angerissen ist. Dann braucht man nichts zu machen. Aber ab einer bestimmten Verschiebung ist es schon sinnvoll, dass man das operiert. Weil dann liegen noch zusätzliche Schäden. Dann sind die Bänder gerissen. Dann ist die Faszie des Muskels gerissen. Also da kann es sehr komplexe Verletzungen geben, die man dann auch operieren kann, ist arthroskopisch auch möglich, bin da noch etwas zurückhaltend, weil die Möglichkeiten, die wir heute da vorliegen haben, sind noch nicht ganz optimal. Aber über einen kleinen Schnitt ist das auch gut zu reparieren.
Jetzt hatten wir gerade einen Patienten in der Pause da, der auch diesbezüglich Probleme hat und mit einer Arthrose da zu kämpfen hat. Wie sieht es hier mit der Arthrosenbehandlung aus?
Ja, wir hatten es am Anfang schon erwähnt, die Arthrose des Schultereckgelenkes ist relativ häufig, wird auch gerne mal übersehen, weil es eben so ein kleines Gelenk ist und auch nur entweder im Kernspinn oder in Spezialaufnahmen beim Röntgen lässt sich das auch da darstellen. Man hat dort die Möglichkeit, mit dieser arthroskopischen Methode über einen kleinen Fräser, hört sich schrecklich an, ist aber nicht schlimm, ist ein 5 mm großer Fräser, mit dem man vorne reingeht und dieses kleine Gelenk herausnimmt, also rausfräst, auf eine Breite von ungefähr 1 Zentimeter. Und damit kann man dem Patienten wirklich sehr gut helfen. Die Schulter ist weiterhin stabil und auch voll belastbar. Es ist also sehr, sehr dankbares Verfahren.
Sie hatten vorhin im Vorgespräch nochmal die Endoprothetik angesprochen. Wann kommt diese denn zum Einsatz?
Ja, das betrifft dann, wenn das große Gelenk, also der Tennisball, den ich am Anfang erwähnt hatte, wenn der verschlissen ist, ist bei der Schulter nicht so häufig wie bei den anderen Gelenken, kommt aber natürlich auch vor und ist sehr schmerzhaft vor allen Dingen. Wenn das weiter fortgeschritten ist, die Patienten können ja den Arm praktisch nicht mehr bewegen. Da gibt es heute eine ganze Reihe von Prothesen, die man dort einsetzen kann. Und die neueste Prothese, die wir jetzt seit ungefähr 2 Jahren verwenden, wir sind da, denke ich mal, recht weit vorne mit dabei, dass man nur diesen Kopf praktisch ersetzt, ohne dass man jetzt irgendeinen Schaft in den Knochen einführt, sondern dass man wirklich nur diesen Kopf ersetzt und mit einer kleinen Schraube diesen Kopf fixiert. Und das ist auch nochmal wieder ein weiterer Schritt, wo wir weniger die Weichteile und die Knochen traumatisieren, also die Schädigung ist einfach noch geringer und wir haben gesehen, dass die Patienten damit extrem schnell wieder fit werden.
Leider müssen wir nochmal eine musikalische Unterbrechung machen. Ja, und herzlich willkommen zu unserem letzten Einstieg für heute Abend von Musik und Medizin. Wir sollten vielleicht nicht vergessen, noch die sogenannten Frakturen zu erwähnen, die oft bei altersbedingten Stürzen auftreten. Und was hier ganz besonders zu beachten ist, wenn dann auch zum Beispiel ein Gelenkersatz zum Einsatz kommen muss. Wie sieht es da genau aus?
Ja, die Frakturen betreffen natürlich hauptsächlich oder schwerpunktmäßig die älteren weiblichen Patienten. Aufgrund der hormonellen Umstellung kommt es hier ja doch zu einer stärkeren Osteoporose, sodass sie einfach anfälliger sind für Knochenbrüche in dem Bereich. Ist ja mittlerweile eigentlich einer der häufigsten Frakturen, die wir versorgen. War früher ein Riesenproblem, hat es so ums Jahr 2000 eine ganz enorme Entwicklung gegeben mit speziellen Titanplatten, die eine sogenannte Winkelstabilität haben. Das heißt, die Schraube ist gegenüber der Platte fest verbunden und damit haben wir die Möglichkeiten, auch Patienten mit schwerster Osteoporose, wenn es irgendwie möglich ist, noch das Gelenk wieder zu rekonstruieren. Und das hat, ich glaube, das war ein echter Meilenstein in der Versorgung dieser doch sehr problematischen Frakturen, gerade beim älteren Patienten.
Wie sieht es hier mit der Nachbehandlung aus und kann man da auch die Beweglichkeit einigermaßen wiederherstellen?
In der Regel kann man die Beweglichkeit da sehr gut wiederherstellen. Was nicht ganz unwichtig ist, was ich jetzt schon seit längerer Zeit praktiziere, ist, dass man bei der Entfernung der Platte eine zusätzliche Arthroskopie durchführt und diese Art Frozen Shoulder, die dann über einen längeren Zeitraum besteht, diese Vernarbungen im Gelenk noch löst. Und damit kann man zum Teil auch selbst bei älteren Patienten kann man erreichen, dass sie wieder eine fast freie Funktion haben. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Knochenbruch es noch erlaubt, dass man den Bruch einigermaßen, wie die ursprüngliche Stellung war, wieder zusammenfügen kann.
Auf welchen Zeitraum muss sich da der ältere Patient einstellen?
Ja, bei der Schulter kann man immer so ungefähr um die 3 Monate rechnen, das ist da auch so.
Aber zumindest es bestehen Heilungschancen, das ist schon mal sehr,
absolut,
sehr erfolgreich, ja. Sehr, sehr wichtig.
Ja, glücklicherweise heilt der Körper ja alle Knochenbrüche bis ins hohe Alter. Auch Patienten über 100 Jahre haben noch eine recht gute Heilung.
Aber sie kommen natürlich nicht so häufig vor wie zum Beispiel Oberschenkelhalsbrüche oder sowas in dieser Richtung.
Sie sind nicht mehr weit davon entfernt. Also es ist eine sehr, sehr häufige Verletzung. Also wir operieren ungefähr im Jahr davon weit über 150 Knochenbrüche.
Doch, tatsächlich. Ja. Ja, und bevor wir so langsam zum Ende unserer heutigen Sendung wiederkommen, sollten wir vielleicht nochmals darauf zu sprechen kommen, wie der Patient vorgehen muss, um überhaupt zu Ihnen zu gelangen. Wie das mit dem Hausarzt und mit dem Facharzt, vielleicht, dass Sie uns das nochmal schildern, damit der Patient auch weiß, wie er sich verhalten soll.
Ja, in der Regel ist natürlich der erste Ansprechpartner, wie wir es vorhin besprochen haben, der Hausarzt oder in länger dauernden Fällen dann der Facharzt. Da werden die Patienten dann hinüberwiesen. Zu mir kann der Patient entweder, er kommt, wenn ganz akute Beschwerden bestehen, was auch gar nicht so selten ist, dann auch mal über die Notaufnahme. Wir verweisen ihn dann in der Regel wieder zum Hausarzt oder zum Facharzt zurück. Aber es besteht die Möglichkeit, dass dann eine Überweisung vom Facharzt ausgestellt wird, sodass der Patient sich bei uns konsiliarisch vorstellt und wir können dann unsere Empfehlung abgeben.
Ich schätze, dass die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten sicherlich auch dann sehr, sehr gut funktioniert.
Das funktioniert einwandfrei. Da bin ich sehr zufrieden.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten, sich zu informieren, zum Beispiel Internetadressen, Selbsthilfegruppen? Haben Sie da schon so vielleicht noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer?
Ja, wenn man im Google Schulter eingibt, dann findet man schon mittlerweile hunderte von Seiten. Ich denke, da muss man mal ein bisschen gucken. Es gibt wirklich sehr viele Seiten und wenn Sie eingeben Schulterchirurgie oder Schulter oder auch Impingement, wie wir es vorhin besprochen haben, dann finden Sie doch eine ganze Reihe von Seiten. Die sind sehr unterschiedlich aufgemacht. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen das suchen, was er dann selbst haben möchte.
Und dann natürlich die entsprechenden Reha-Zentren und Physiotherapeuten, weil die sind ja natürlich auch sehr, sehr wichtig, gerade in dieser Nachbehandlung.
Absolut. Gerade die Schulternachbehandlung in der Krankengymnastik ist enorm wichtig, ja, und fast eine Voraussetzung dafür, dass es wieder zu einer guten Funktion kommt.
Sie sagten mir vorhin im Vorgespräch, dass Ihnen noch etwas ganz besonders am Herzen liegt und ich würde das gerne zu Ihrem heutigen Schlusswort machen.
Ja, ich denke mal, es gibt ein Sprichwort oder es gibt so eine Meinung, die noch ganz recht weit verbreitet ist, die besagt immer, ja, wenn du was an der Schulter hast, lass dich bloß nicht operieren, das wird eh nicht besser. Und natürlich, der Nachbar ist vielleicht auch operiert worden und dem geht es nicht optimal. Es gibt so eine breite Palette von Schultererkrankungen und Verletzungen, dass wirklich jeder Patient individuell unterschiedlich ist. Es stehen uns heute für ganz viele Erkrankungen eigentlich wirklich für die meisten ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, um zumindest die Schmerzen zu reduzieren. Man kann nicht immer die Beweglichkeit wiederherstellen, aber auch die können wir heute häufig wiederherstellen. Wichtig ist vielleicht noch, wenn man länger als 6 Monate bei einem Sehnenriss wartet, dann wird die Rekonstruktion deutlich schwieriger. Also das ist so der Zeitraum, in dem man doch die Diagnose erzwingen soll.
Was wir heute sehr, sehr genau besprochen haben. Ja, und damit sind wir leider wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Hente, für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch und natürlich, dass wir heute hier im Grand Hotel Steigenberg-Axelmannstein zu Gast sein durften. Vielen Dank wie immer auch für Ihr Interesse und hier bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Und wir hören uns schon wieder, wenn Sie mögen, wahrscheinlich Ende März. Und bis dahin bleiben Sie mir gesund und munter, irgendwie bis zum nächsten Mal. Und ich gebe zurück an die Kollegen an der Nachrichtenredaktion. Ganz herzlichen Dank wieder.